So, allen einen ganz wunderschönen guten Morgen. Liebe Grüße auch von meiner Frau Hazel, die sonst fast immer an meiner Seite ist, mitfährt. Aber sie hat heute Morgen Kinderdienst bei unserem Sohn Andrew und Schwiegertochter Silke. Die haben eben vor 2 Tagen ihren zweiten Sohn bekommen. Und so nützt die Oma das dann aus, wenn sie auch für Kinder aufpassen kann. Aber sie lässt ganz, ganz herzlich grüßen. Ein Gleichnis hat Thomas uns hier 3-mal vorgelesen aus Matthäus, Markus und Lukas Evangelium. Zuerst mal die Frage, warum redete Jesus in Gleichnisse? Es wird unterschiedlich beantwortet in der Bibel. Es wird einerseits gesagt, Jesus nimmt Gleichnisse, damit man verstehen kann, was schwer verständlich ist, dass man es begreifen kann. Irgendwo auf einmal hört man es in eine Geschichte, dann liegt es klar auf der Hand, der Knopf geht auf, ja, so ist es. Oder das nächste Mal, man hört es, man versteht es nicht so richtig, man denkt danach, man will sich nicht irgendwie bloßstellen und Fragen stellen, aber dann nachher redet man so mit anderen, was war das eigentlich, was da erzählt wurde. Und in diesem Reden miteinander, Forschen, kommt die Antwort. Heutzutage würde man das Erlebnispädagogik nennen. Und Lehrer verwenden das mehr und mehr, weil was man selber dann so erarbeitet hat und diskutiert hat, erfunden hat, so die Antwort gefunden hat, das bleibt dann auch irgendwo auch länger sitzen. Okay, so, Gleichnisse, dass man Dinge versteht. Aber auch interessanterweise, die Bibel sagt, dass man es nicht versteht. Jesus hat auch Gleichnisse genommen, damit man es nicht versteht. Das ist jetzt etwas schwierig. Warum? Ja, einige sagen, okay, es würde eben vorhergesagt in Jesaja Kapitel 6, Vers 9 bis 10, würde von den Propheten schon das vorausgesagt, er wird in Gleichnisse, in Geschichten erzählen und die Leute werden es nicht verstehen. Daher hat Jesus Gleichnisse und hat eben diese Gleichnisse genommen, damit das erfüllt wird. Aber die Frage bleibt doch noch, ja. Nur damit etwas in Erfüllung geht? Oder war das einfach ein Statement, so wird es sein? Aus 2 verschiedenen Perspektiven. Die Zuhörer, wenn sie es nicht verstehen, haben entweder eine Unreife oder ein Unverständnis. Und der Redner, der das Gleichnis erzählt, er nützt es aus. Entweder absichtlich oder unabsichtlich. Lass mich es erklären. Wo unsere Kinder, 4 Kinder klein waren, noch in Kanada waren, haben Hazel und ich gerade so vor Weihnachten miteinander erzählt, wo es um Geschenke oder so ging, haben wir nicht mit Englisch miteinander gesprochen, haben wir Plattdeutsch miteinander gesprochen. Unsere Kinder haben es nicht verstanden. Warum haben wir es in Plattdeutsch besprochen? Damit sie es auch nicht verstehen. Aber wo wir eben dann nach Österreich kamen und wo die Kinder dann Deutsch lernten, war es einfach mal aus mit dem. Okay? So könnte es auch sein, dass eben Jesus dann diese Gleichnisse gebraucht hat, eine Sprache benutzt hat, damit sie es nicht dann gleich verstehen, aber erst später. Absichtlich. Der Redner kann es auch unabsichtlich machen. Die Zuhörer haben noch kein Gehör dafür, sind noch nicht auf diese Wellenlänge irgendwie eingeschaltet. Wieder ein Beispiel. 8 Jahre, nachdem ich mit meiner Highschool und Gymnasium fertig war, habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal auf die Uni und werde etwas studieren. Ich habe mich für Mathematik und Chemie entschieden. Aber wo man eben 8 Jahre aus der Schule ist, ist die Möglichkeit da, dass man einiges vergisst. Mindestens so ist es bei mir gegangen. Ich habe vieles vergessen an Mathematik. Und ich bin da im Unterricht gesessen und es ist an mir vorbeigegangen. Ich habe es nicht verstanden. Ich war einfach viel zu schüchtern. Ich wollte nicht mit den anderen drüber reden. Ich habe gedacht, ja, ich bin so ein alter Knacker da. Das erklärt, warum ich es nicht verstehe. Die Jünger, die verstehen es wahrscheinlich. Dann habe ich eben gemerkt, einige andere, die verstehen es auch nicht. Dann eines Tages bin ich mal ganz mutig geworden und dann bin ich zum Professor gegangen und sage, das war schon so 2 Monate im Unterricht, und ich sage, ich verstehe nicht, was hier gesprochen wird. Ah, sagt er, kein Problem. Das wird auch so weitergehen bis Weihnachten. Ich habe mir gedacht, ja, und die zahlen dir dafür, du bist ein Professor und du erzählst, damit die Schüler, die Studenten das nicht verstehen? Er sagte, ich habe schon viele Jahre Erfahrung damit gemacht. Und er sagte, ich erzähle und jeden Tag wiederhole ich gewisse Dinge, baue neu auf. Denn ich weiß, die Schüler werden es nicht verstehen, das ist nicht meine Absicht. Aber irgendwann macht es Klick und dann werden sie es verstehen. Und so könnte es auch sein, dass Jesus Gleichnisse gebraucht hat, immer wieder erzählt hat. Monate, Jahre sind vergangen und dann einmal geht's auf. So, wenn ihr heute Morgen nichts versteht von dem, was ich sage, ja, verzweifelt nicht, komm wieder nächsten Sonntag zurück und nächsten Sonntag, Sonntag danach, und irgendwann macht's dann Klick. Aber hoffentlich geht's mit diesem Beispiel doch etwas leichter. Wir haben es gehört eben aus Matthäus, Markus und Lukas Bericht. Markus und Matthäus sind am Anfang des Dienstes Jesus, Lukas ist eher zum Schluss. So, womit haben wir hier zu tun? Ein Senfkorn. Und damit ihr das versteht, habe ich einige Senfkörner mitgebracht. So, man darf auch zwischen den Fingern nehmen, man darf kosten, ob es wirklich nach Senf schmeckt. Es ist reichlich da. Es gibt 3 verschiedene Senfkörner, weiß, braun und schwarz. Ich habe den braunen hier bekommen. Der ist nicht so klein wie der schwarze, von dem hier eigentlich im Text wahrscheinlich gesprochen wird, der dann eben in dieser Gegend heimisch ist. Senf ist eine von den ältesten Gewürzen, was uns als Menschen bekannt ist. Man kann auch den Senfblätter nehmen und in Salat, man kann es kochen als Gemüse. Wo ich eben auch über Senf nachgedacht habe und gelesen habe, habe ich gemerkt, über 1/2 aller Weltanbau an Senf ist wo, in welchem Land? In Kanada, und ich kann es noch genauer, in dem Bundesland, wo eben meine Brüder Bauern sind, da wird über die Hälfte der aller Weltproduktion an Senf da angebaut. Ich habe mit meinem Bruder dann telefoniert, habe gesagt, wie ist es? Denn wo ich aufgewachsen bin, haben wir noch keinen Senf angebaut. Und er sagte, wunderschöne Ernte. Wunderschön zu ernten, auch mit den Mähdrescher. Ich sage, ja, aber es ist so klein, es fließt doch irgendwie überall durch wie Wasser. Er sagte, na, man lernt damit umzugehen. Diese Senfkörner, jetzt nicht das, was meine Brüder anbauen, das wird nicht irgendwie diesen, was so hoch wächst, aber den anderen, den schwarzen, wird 3 bis 4 Meter hoch. Und wird dann irgendwie auch so wie ein Baum gesagt. Ist eigentlich eine Staude, ein Strauch, ist eine Jahrespflanze. Es stirbt im Herbst und überwintert nicht. In der arabischen Sprache wird es eigentlich nicht ein Senfbusch genannt, sondern ein Senfbaum, was den arabischen Wort dafür ist und was auch in einigen Sprachen da in Nahosten da. Das Reich Gottes wird hier eben auch angesprochen. Jesus will das eben erklären, was irgendwie noch unklar, undefiniert war, unscharf, ungreifbar, will das hier definieren. Und das Reich Gottes ist so wie ein Senfkorn, sprichwörtlich das Kleinste, nicht buchstäblich. Es gibt eben andere Saatkörner, die kleiner sind als ein Senfkorn. Und so wird gesagt, es ist eigentlich sprichwörtlich das Kleinste, aber nicht buchstäblich. Wächst heran und Vögel kommen und können darin sich ausruhen oder in den Schatten. Jetzt den Text zu verstehen. Gleichnisse kommen oft in der Bibel einer nach dem anderen. Ein Gleichnis lehrt uns meistens eine Wahrheit. Es gibt ein Thema oder eine Kernaussage. Und so werden dann immer einige Gleichnisse aneinander gereiht. Es ist genauso, wenn wir als Familien zusammenkommen, einer fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Das löst etwas aus bei den Nächsten. Er erzählt eine weitere Geschichte und dann kommt eine dritte, vierte, fünfte und dann zum Schluss denkt man, okay, wo haben wir begonnen? Okay? Und so kommen Gleichnisse und daher ist es, wenn man ein Gleichnis liest, dann auch sehr wichtig irgendwie, was wurde vorher erzählt und was kam nachher. Denn es ist so ein Glied in eine Kette. In Matthäus Kapitel 13 kommt es in den Kontext von dem Sämann und der den Saat aussät. Und was auf guten Boden fiel, hat 30, 60 oder das Hundertfache gebracht. Das, was auch einzig und allein da war, kann eben viel bringen. Gleich danach und unmittelbar vor diesem Senfkorn ist das Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Der Weizen wird gesät, der Feind kommt und sät Unkraut. Dann war die Frage, was tun wir jetzt? Reißen wir den Unkraut heraus? Und sagt der Bauer, nein, das könnte dann eben auch etwas von den Weizen verloren gehen. Der Weizen, der gute Saat, die gute Saat, ist so stark, so zäh, der wird es überleben. Auch wenn Unkraut in unmittelbarer Nähe ist, der gute Saat oder die gute Saat überlebt. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Es ist zäh, es hält einiges aus. Und dann eben dieses von den Senfkorn. Ein ganz winzig kleiner Saat, der schwarze Senf, ein Durchmesser von 1 Millimeter. Und es wächst heran und wird etwas 3 bis 4 Meter hoch. Das 3000- oder 4000-fache. Es wächst und ist einfach nicht einzubremsen. Man kann es nicht stoppen. Das nächste Gleichnis ist von Sauerteig, wo dieser Gedanken ist, nicht zu stoppen, weiter ausgebaut wird. Markus, Kapitel 4. Wie Matthäus kommt das Gleichnis vom Sämann und Saat. Und statt von Weizen und Unkraut gibt es ein anderes Gleichnis. Der Bauer streute Saatgut auf seinem Feld aus. Er geht nach Hause und legt sich nieder und schläft. Den nächsten Tag steht er wieder auf. Und was tut er mit der Saat, den er ausgesät hat? Gräbt er schon und schaut er, ob das wächst? Nein, er lässt einfach in Ruhe. Er tut gar nichts zu dem. Abends geht er wieder nach Hause, legt sich nieder und schläft. Und ein Tag nach dem anderen. der Bauer, der lässt es einfach auf dem Feld. Und dann eines Tages sagt er, oh, jetzt gehe ich heraus auf dem Feld und werde ich ernten. So, etwas Wunderbares ist geschehen, ohne sein Zutun. Er erntet. Und so ist es mit dem Reich Gottes. Man sieht und es wächst. Wir können entspannt einfach zuschauen, wie sich's von Tag zu Tag verändert. Es ist kein Anstrengen von uns, keine zusätzliche Arbeit. Einfach zuschauen. Und in Hoffnung und Freude, es kommt eine Ernte. So ist es auch mit den Senfkorn. Lukas Kapitel 13 bekommt dieses Gleichnis eine ganz neue Dreh, ganz neuen Aspekt, vor allem wenn man es im Zusammenhang liest. Diesmal erzählt Jesus, wie Lukas es berichtet, erst ganz zum Schluss an seinen Dienst. Er hat schon viel erlebt, beobachtet und erzählte. Vielleicht hat Jesus die Geschichte öfters erzählt, ich weiß nicht. Aber Lukas erwähnt es, wie er es zum Schluss seiner Dienstzeit erzählt hat. Lukas Kapitel 13, dann Vers 6, erzählt Jesus ein Gleichnis vom Feigenbaum. Ein Mann pflanzte in seinem Garten einen Feigenbaum und kam von Zeit zu Zeit nachzusehen, ob es schon Früchte trug. Aber er wurde jedes Mal enttäuscht. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, ich habe jetzt 3 Jahre gewartet und noch keine einzige Feige gesehen. Fälle den Baum, er beansprucht nur noch unnötig den Boden. Okay? So, könnt ihr euch vorstellen, dieser Mann, der wollte einfach rausgehen in seinen Garten und er wollte dann frische Feigen haben zu seinem Frühstück, zu seinem Müsli, ja, wollte er dazu essen. Und Jahr für Jahr geht er raus, keine einzige Feige. Er sagte, dieser Baum, der muss jetzt weg, der nimmt Platz in meinem Garten. Der Gärtner sagt, ja, geben Sie mir noch 1 Jahr Zeit. Ich werde wirklich mein Äußeres tun, düngen, wässern, gießen, alles, was möglich ist. Ich möchte schauen, dass es doch Feigen bringt. Und dann entscheiden wir. Im Leben vom Volk Israel, der Feigenbaum ist ein Bild für was? Ihr habt sicher mal gehört in einer Predigt, Feigenbaum ist ein Bild für welches Volk? Für Israel, fürs Volk Israel. Okay? So, Jesus will mit diesem Gleichnis sagen, irgendwann habe ich es mal gesagt, reicht's mir. Und dann müssen wir anders überlegen. Als wenn sie es nicht kapiert hätten, dann geschieht etwas Interessantes. Da kommt eine Frau, eine Tochter Abrahams, das heißt eine Jüdin. Diese Frau ist schon 18 Jahre gebückt, krumm, geht sie durch die Gegend. Und kommt am Sabbat und Jesus heilt sie. Sie steht aufrichtig und geht los. Die Juden, die regen sich da auf. Gibt es nicht 6 Tage, wo diese Frau kommen könnte und wäre geheilt? Warum muss sie ausgerechnet am 7. Tag, am Sabbat kommen, um Heilung zu erleben? Und Jesus will sagen, okay, das ist gerade der Punkt. Leute, ihr kapiert es nicht, was es eigentlich um Gottes Gnade heißt. Das ist jetzt gerade dieser Baum, der kein Frucht bringt. Äußerlich schaut schön und gut, Aber mich interessiert es nicht, wie schön dieser Baum ausschaut. Ich möchte etwas Nutzen davon haben. Dann daraufhin gibt Jesus das Gleichnis vom Senfkorn. Was Kleines, was unwahrscheinlich wird zu einem Baum. Aber dann ist es aber für mich auch interessant, in einige Kommentare zu lesen. Den Unterschied, den es gibt in einige Wörter, die hier gebraucht werden, als von den Geschichten, was Markus und Lukas nehmen. Markus und Lukas reden von den Senfkorn wird auf dem Feld gesät, so wie meine Brüder das machen. Ein Riesenfeld, nur mit Senf. Hier in Lukas spricht es eigentlich im Griechischen von einem Garten, und wo der Senfkorn herausgeworfen wird. So, ihr müsst euch jetzt mal so vorstellen, sagte ein Kommentar. Man sitzt beim Tisch und man isst seinen Salat. Und dieser Salat ist eben auch mit Senfkörner gewürzt. So, es gibt diese kleinen Senfkörner da, man beißt rein, schmeckt. Aber es bleibt etwas Salat übrig. Und was macht man mit diesem Salat, was übrig bleibt? Man wirft es heraus im Kompost. Und der Kompost kommt wohin? Im Garten. Als Dünger. Sagte, okay, so hier im Garten, wo eigentlich dieser Feigenbaum war, der keine Frucht bringt, schmeißt die Hausfrau den Salat heraus mit ein paar Senfkörner oder ein Senfkorn drin und es landet im Garten. Und dieser Senfkorn geht auf und es wird zu einem wunderschönen Busch. Und die Vögel kommen und sitzen da und ist etwas Nützliches. In anderen Worten, das, was ihr wegwerft, nimmt Gott und lässt es da im Garten wachsen, wo eigentlich der Feigenbaum war, und die Vögel kommen und die genießen es. Das Reich Gottes ist ein Wunder Gottes. Und hier diese Anspielung, Andeutung, es wird von euch weggenommen. Und es kommt eine Zeit, wo die Nichtjuden von Gott gebraucht werden und zum Segen werden in dieser Welt. Ich finde es faszinierend, wenn das eben so ist, was ich da in einige Kommentare gelesen habe, wie Gott wirkt. So, es geht nicht nur darum, das Gleichnis von Senfkorn zu verstehen, es geht auch darum, das zu erleben. Wie ist es in deinem Leben und in meinem Leben? Erlebe ich etwas von diesem Reich Gottes? Diesen Saat, dass der Saat aufgeht und ohne mein Zutun, dass es Veränderung bewirkt. Als Kind habe ich noch, ich habe jetzt die Erinnerung von meiner Kindheit, wo mein Vater zum Glauben kam. Er war 40 Jahre alt. Ich war damals 6 oder 7 Jahre alt. Und so eine Kehrtwende in seinem Leben. Von seinen Geschwistern, ist in einer Familie mit 11 Kindern aufgewachsen, er war in der Mitte, sind auch seine Geschwister zum Glauben gekommen und ihre Ehepartner, seine Eltern, meine Oma und Opa. Fromm und religiös, so altmennonitisch, traditionell, ich vergleiche mit dem, was man hier im Land hat. Eine gewisse Frömmigkeit, aber eine persönliche Beziehung mit Jesus haben wir nicht gehabt. Wir nicht gekannt als Familie. Aber wo der Glauben in diese Familie hineinkam, was es dann bewirkt hat, und das jetzt schon über einige Generationen. Ich sehe es in Gemeindeleben. Vor ein paar Wochen würden wir in Linz in der Gemeinde aufgenommen. Da würde auch ein Mann, Manfred, aufgenommen, der vor einigen Jahren in Garsten im Gefängnis saß. Er hat eine Bibel in der Hand bekommen, einen Fernkurs von der Schweiz, und die haben ihm Arthur Berg eben vermittelt, der damals Pastor in Steyr war, und Arthur hat ihn im Gefängnis besucht und hat ihn zum Glauben geführt. Er hat seine Geschichte erzählt. Ein Senfkorn ist gewachsen. Er ist ein Mann Gottes. Wo ich nach Österreich kam, das erste Mal mit OM, habe ich die Mennoniten-Brüdergemeinden kennengelernt und auch dieses Buch The Mustard Seed, der Senfbaum. Geschichten von Gottes Wirken und auch die Entstehung der Gemeinden in Österreich. Damals hat es eben diese Bücher gegeben, heutzutage haben wir weniger Interesse an Büchern zu lesen, wir möchten es in Video erleben. So möchte ich jetzt Fritz bitten, dass er eine Webseite da einblendet, was ihr dann aufschreiben könnt, um selber nachzuschauen und auch diesen Link an anderen weiterzugeben. Hier werdet ihr auch zum Beispiel die Geschichte von Renate Hillebrand und Bernhard Mizelle aus der Gemeinde Gmunden finden. Gottes Wirken wie ein Senfkorn aus verschiedenen Ländern in der Welt. Als Mission haben wir jetzt gesagt, sind unsere Werkzeuge? Wie können wir Menschen helfen, auch wirklich zu verstehen, dass Jesus sie liebt und Menschen und Leben verändert? Und so gibt es eben diese Websites, Video und dann einfach unter Video dann Stories anklicken, Geschichten. Die sind teils in Deutsch, teils Chinesisch, Spanisch oder mehrsprachig, Russisch. Da wird sie ja alles irgendwo finden. Wo ich das auch sage, dass das Reich Gottes so wie ein Senfkorn ist, möchte ich auch ganz ehrlich sein mit euch, ich erlebe es nicht immer so. Wenn ich einen Schnappschuss nehme, einfach ein Bild, wo ich jetzt heute bin, kann ich manchmal sehr enttäuscht sein. Es ist nicht immer so schön, wie es bei meinem Vater und seinen Geschwistern, Onkel und Taten erlebt habe. Auch mit der eigenen Familie, mit den eigenen Kindern, ist momentan nicht jeder jemand, der Jesus bewusst nachfolgt. Aber ich halte fest an diese Verheißung, was keimt und wächst, Gott lässt es wachsen. Es ist in Gemeinde nicht immer so, wie ich es geschildert habe, dass Leute getauft und aufgenommen werden und der Gemeinde wächst. Ich habe es auch miterlebt, wo eine Gemeinde aufgelöst würde und wo man die Leute dann in anderen Gemeinden geführt hat und geleitet hat. Es ist nicht immer, dass es in der Welt, dass jemand hört das Evangelium und dann zum Glauben kommt. Gerade wo wir jetzt diese letzten 10 Tage in Thailand waren, haben wir Geschichten gehört, wie die ersten Mitarbeiter 18 Jahre da gearbeitet haben, bevor eine einzige Person sich Jesus zugewandt hat. Das darf auch gesagt werden. Aber wir dürfen uns gewiss sein, was klein ist, kann groß werden. Es beginnt vielleicht so winzig klein, so unwahrscheinlich, wenn Gottes Segen dahinter ist, wird es groß. Wir dürfen mit Gottes Tun, Gottes Werk rechnen. Wunder, dass er Veränderung schenkt und Vergrößerung. Und ich darf auch erleben, was vielleicht einige Menschen als Mist, als Kompost sagen und es rauswerfen. Doch viel wichtiger sind als ein nutzloser Feigenbaum. Wie ist das Reich Gottes? Wie kann ich es beschreiben? Es gleicht einem winzigen Senfkorn, das in einem Garten gepflanzt wird. Es wächst zu einem Baum heran und die Vögel kommen und finden Schutz in ihren Zweigen.